Welcome to the Entrepreneur University Podcast. Come and listen to the stuff of what great personalities are made of. Learn from the biggest and best entrepreneurs, experts, and visionaries of our time. Greatness is not this wonderful, esoteric, God-given feature that only a special few of us will ever take. It's something that truly exists in all of us. So are you ready to become the best person you can be?
So, all right, herzlich willkommen zum Podcast der Entrepreneur University. Mein Name ist Robin, schön, dass du wieder reinhörst. Und heute haben wir einen wirklich besonderen Gast, den ich als Mensch und auch sein Themenfeld, mit dem er sich befasst, unfassbar spannend finde. Die Rede ist von Konstantin Kraus, Company Scout des German Accelerator, die sich darauf spezialisiert haben, deutschen Startups und schnell wachsenden Firmen bei der Internationalisierung, schwieriges Wort, zu unterstützen, bis hin zum weltweiten Erfolg. Konstantin ist selbst Gründer, hat, soweit ich weiß, auch schon selbst einen Exit hingelegt und, was ich gerade im Smalltalk erfahren habe, will sich wieder zeitnah voll im Startup-Leben auch als Gründer positionieren und wieder einsteigen. Deswegen, Konstantin, schön, dass du da bist. Danke für deine Zeit. Nochmal sorry, dass ich irgendwie 15 Minuten zu spät war. Und ich freue mich auf die bevorstehende Folge mit dir und sage ganz hochoffiziell, welcome to the show, Konstantin.
Ja, freut mich auch total. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Ich freue mich schon sehr auf die kommende Zeit mit dir jetzt.
Yo, Konstantin, also, wie gesagt, das war keine Floskel oder so. Ich finde dich als Person und auch mit deinen Tätigkeiten, die du in der Vergangenheit gemacht hast und auch aktuell machst, wirklich super, super spannend als Interviewgast. Jetzt habe ich ein Mini-Intro zu dir gemacht. Vielleicht kannst du trotzdem nochmal, damit die Leute dich hier bei uns ein bisschen besser kennenlernen, trotzdem nochmal ein bisschen erzählen und ein bisschen Farbe zu deiner Origin-Story geben. Also woher kommst du und was machst du heute genau, sowohl im German Accelerator als auch in Zukunft für das geplante Startup, was jetzt wieder an den Start gehen soll?
Ja, also Entrepreneurship begeistert mich eigentlich schon mein ganzes Leben. Seit ich in der Schulzeit hat mich das schon begeistert, habe kleine Sachen gemacht, habe für Nachbarn Computer repariert und dafür Geld verlangt. Und ich glaube, dieses eine eigene Firma zu gründen, hat mich immer sehr stark angesprochen. Ich habe dann in der Uni sehr früh über so einen Businessplan-Wettbewerb mitgemacht und daraus ist eine relativ große Gaming-Company entstanden, Travian Games, war so mein allererstes Startup, wo ich mitgegründet habe. Ich habe das dann aber allerdings relativ früh wieder verlassen, bin wieder an die Uni und habe Informatik studiert. Mir hat Informatik einfach unglaublich viel Spaß gemacht, schon immer. Ich habe mich gerne mit Computern beschäftigt, komme deswegen immer so von einer stark technischen Seite. Und ich habe dann Leute kennengelernt, die im Immobilienbereich unterwegs sind. Das ist ganz anderes als Gaming. Da habe ich mal die Leute angefragt und gesagt, so, hey, was machst du denn jetzt? Aber ich habe plötzlich da Zugang zu dieser ganzen B2B-Welt bekommen. Business-Leute verwenden ja teilweise echt unglaublich schlechte Software und habe ich mir gedacht, hey, das kann man doch sicher besser machen. Denen kann man was Besseres anbieten. Wir haben dann angefangen, eine Software für Immobilienmakler zu bauen, die wir sehr stark weltweit vertrieben haben. Ich glaube, das war so ein bisschen unser Erfolgsrezept. Da kann ich ja später noch mehr zu erzählen. Aber dass wir uns nie auf Deutschland beschränkt haben, sondern international immer gedacht haben, war super gut. Das haben wir letztes Jahr verkauft. Und ich habe mir gedacht, ich möchte jetzt nicht da mein Leben lang in einem konzernartigen Strukturen, wo sich das dann schon hinentwickelt hat, arbeiten, sondern ich mag diese Entrepreneurship so gern. Und ich bin Münchner, ich bin hier in München aufgewachsen und hier in München sitzt auch der deutsche Teil des German Accelerator. Passiert nicht viel. Wir finden hier nur die Startups. Die Hauptaufgabe ist im Ausland, was der German Accelerator macht. Aber das war für mich einfach eine super Gelegenheit, wieder etwas von dem, was ich gelernt habe, zu jungen Gründern zurückzugeben. Und deswegen habe ich gesagt, okay, genial, ich arbeite jetzt für euch und gehe raus nach Deutschland und suche dort Startups, spannende Startups, die Hilfe bei der Internationalisierung brauchen. Nichtsdestotrotz sind natürlich die Ideen oder dieses Ideenwerk nicht eingeschlafen. Die ganze Zeit sehe ich Sachen, die man verbessern kann und denke mir, hey, da könnte man noch ein Business drumherum gründen. Und jetzt habe ich einen Mitgründer gefunden und wir wollen im Januar wieder voll durchstarten.
Okay, also super, super spannende Story. Ich habe mir direkt ein paar Rückfragen notiert. Zum einen interessiert mich, um das irgendwie chronologisch jetzt abzuarbeiten, interessiert mich vor allem zum Start, warum du das erste Startup relativ schnell wieder verlassen hast. Was war der ausschlaggebende Grund dafür?
Ja, also ich glaube, klassisch gibt es so ein paar Gründe, warum Startups failen. Sicher, klar kennt man, man findet vielleicht keine Kunden oder die Produktidee war schlecht. Das ist aber häufigerweise gar nicht das Hauptproblem. Die ganz, ganz häufig failen Startups, weil sich das Gründerteam nicht versteht und in die Rolle kriegt. Und so ist das bei uns passiert. Wir waren damals alle auch noch wahnsinnig jung. Ich glaube, wir hatten einen, der war vielleicht 25, 26, der Rest von uns war Anfang 20. Und wir hatten halt sehr, sehr wenig Berufserfahrung. Ich meine, ich hatte 2 Semester studiert, als wir da losgelegt haben. War also ganz schön grün hinter den Ohren. Und dann hat sich einfach über viele Dinge haben wir uns in die Wolle gekriegt. Und dann habe ich mich auch entschieden, da wieder zurück an die Universität zu gehen und dass wir uns trennen. Ich würde sagen, es war eine ziemlich blöde Entscheidung von meiner Seite aus. Die Jungs brauchen jetzt nicht mehr arbeiten. Travian ist eine richtige Success-Story geworden. Haben, glaube ich, über 250 Mitarbeiter gehabt zu Hochzeiten. Also ein toller Erfolg. Finde ich auch richtig super, was die daraus gemacht haben. Ich habe leider nicht partizipiert, aber so geht es halt manchmal.
Okay, cool. Ja, aber schön, dass du da trotz, zumindest fühlt sich das so aus der Distanz gerade so an, dass du da echt Wohlwollen den Jungs gegenüber hast, obwohl da anscheinend so ein bisschen Beef war zumindest. Ja.
Klar, sowas passiert immer. Und warum soll ich da ihnen böse gegenüber sein? Ich finde es immer genial, wenn deutsche Gründer erfolgreich sind, egal aus welchem Bereich sie kommen.
Okay, cool. Ja, ist für mich auch so eins der Charakterzüge, die es, glaube ich, braucht, um wirklich erfolgreich zu werden. Auch wenn ich mich persönlich weit von erfolgreich irgendwie bezeichne. Aber ich glaube, ich glaube trotzdem zu wissen, dass das ein Charakterzug ist, den man dringend brauchen muss. Dass man halt wirklich ohne Neid und Missgunst oder so durchs Leben geht und echt immer will, dass andere Gründer auch erfolgreich sind. Ja, und schön zu sehen, dass das bei dir irgendwie der Fall ist. Was ich auch super spannend finde, was du gesagt hast, dass es nicht nur bei euch der Fall war, sondern auch jetzt durch deine Beobachtungen und deinem Wirken in der Startup-Welt oft der Hauptgrund ist, den du beobachtest, warum Startups scheitern, und zwar irgendwie dadurch, dass Gründerteams sich in die Haare kriegen. Was sind oft, glaubst du, Gründe dafür, dass sich Startup-Founder gegeneinander in die Haare bekommen?
Ich glaube, man unterschätzt, wie schwierig ein Startup werden kann, und was für Probleme einem plötzlich begegnen. Am Anfang ist man hochenthusiastisch, man hat eine Idee, die Welt steht einem offen, man denkt, man erobert die Welt, disruptet eine Industrie, und in dieser Euphorie, da lässt sich wahnsinnig gut zusammenarbeiten. Ich glaube, man sucht sich natürlich auch die Leute aus, mit denen es klappt, aber das ist meistens einfach. Schwierig wird es dann, wenn das erste Mal wirklich richtig schwere Entscheidungen anstehen. Und vor allem, wo man da noch unterschiedlicher Meinung ist. Oder wenn sich persönlich etwas verändert. Neue Beziehungen, jemand möchte sein Leben ganz anders einordnen, möchte vielleicht in eine andere Stadt ziehen, etwas passiert in der Familie, er hat plötzlich keine Zeit mehr, sich so viel im Startup zu widmen und muss sich jetzt vielleicht mehr um die Familie kümmern. Und das kann sehr, sehr schnell zu Disbalancen führen, weil man hat in so einem Startup einfach wahnsinnig viel Verantwortung. Man hat ja auch irgendwo Anteile. Das heißt, es ist eine Partnerschaft, allen gehört etwas. Und wenn jetzt zum Beispiel einer nicht mehr so stark mitarbeiten kann plötzlich, kann es sehr schnell zu Frust bei den anderen führen. Oder was auch häufig in Startups der Fall ist, vielleicht noch diesen Satz, ist, es gibt auch immer so, ich nenne das so, eine Verschiebung von Intensität zwischen verschiedenen Aufgaben. Am Anfang ist Produkt wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Und dann der Vertrieb noch so gut wie gar nicht existent. Dann ist irgendwann Vertrieb alles und Produkt geht so ein bisschen zurück. Und so muss man auch, diese Leute müssen sich halt auch diesen Ausgleich finden, sagen, ich arbeite vielleicht mal ein bisschen weniger und dafür später wieder mehr. Und da gibt es ganz, ganz häufig Reibereien in Startups.
Okay, ja, spannend. Ja, wirklich spannender Ansatz. Ich glaube, dass unsere Zuhörer auch das ein oder andere Mal vielleicht schon gemerkt haben in der Vergangenheit. Anderes Thema, und zwar das Thema der Software, die du für Immobilienmakler warst, ne? Richtig? Genau. Du hast gesagt, ihr seid relativ schnell gut darin gewesen, Dinge weltweit zu vertreiben. Ich persönlich habe gar keine Erfahrungswerte, Dinge zu internationalisieren. Was sind da so Barrieren, die schwierig sind, wenn man Produkte wirklich in die Welt verkaufen möchte, über die deutschen Grenzen hinaus? Und was sind vielleicht Dinge, die sogar einfacher funktionieren, als man das so denkt?
Also ich glaube, einfacher ist wirklich das ganze Thema Legal und Sprache. Also ich glaube, viele haben Angst vor irgendwelchen Barrieren, dass sie sagen, was muss ich denn da für Regulations beachten? Brauche ich jetzt unbedingt eine andere Firma in dem Land? Dann muss ich jetzt zum Beispiel, wenn ich nach Italien, Frankreich oder sagen wir irgendwie nach Hongkong oder so verkaufen will oder nach Middle East, muss ich jetzt meine Software auf Arabisch, Chinesisch, Italienisch, Französisch synchronisieren oder lokalisieren und schauen, dass ich alles übersetze. Das kommt immer natürlich voll auf die Software und das Umfeld an, aber in den meisten Fällen mache ich das komplett aus, eine englischsprachige Software zu machen, englischsprachige Verträge anzubieten, schon kann ich anfangen, weltweit zu verkaufen. Man muss nicht überall eine Niederlassung haben. Heutzutage kann man unglaublich viel über das Internet und über das Telefon verkaufen und man muss es einfach mal probieren. Und sobald man die ersten Kunden hat und anspricht, merkt man, wie einfach das ist und dann kann man weitermachen.
Okay, cool, spannend. Und was sind Dinge, die echt schwer sind?
Echt schwer ist meiner Meinung nach, das Produkt so weit zu kriegen, dass es den Leuten in dem Ausland wirklich Nutzen bringt. Ich glaube, also bei uns war das sehr, sehr krass, weil wir einfach die Immobilienmärkte sich sehr stark unterscheiden. In Deutschland zum Beispiel kennt man das, wenn man sich ein Apartment sucht, geht man auf ImmoScout und da hat man dann eigentlich 95% des Marktes und findet eine spannende Wohnung, weil man jetzt nicht gerade in München wohnt oder in Berlin. Ja? Aber jetzt zum Beispiel im Ausland gibt es solche Portale gar nicht. In den USA war der Markt überhaupt nicht transparent bis vor kurzem. Da gibt es jetzt gerade erst eine Bewegung, die das versucht. Aber dort muss man einen Makler beauftragen, damit nur der hat Zugriff auf die Datenbanken, die das Angebot repräsentieren. Ohne Makler hat man überhaupt gar keine Chance zu sehen, was ist überhaupt auf dem Markt an Wohnungen, Häusern und so weiter. Mhm. Das ist also ein ganz anderer Markt. In Hongkong zum Beispiel hat uns der Makler gesagt, ich brauche erst gar nicht meine Immobilie veröffentlichen, weil ich typischerweise sie immer von 45 Minuten verkauft habe. Das heißt, da ist der Markt rasend schnell. Die sind da an ganz, ganz anderen Tools, an ganz anderen Dingen interessiert. Die interessieren sich überhaupt nicht dafür, eine mehrtägige Kampagne zu machen. Bringt denen nichts, weil sie sagen, so eine Immobilie ist, die muss ich aufs richtige Portal stellen, 45 Minuten später ist sie verkauft. Das muss halt die Software abbilden. Das heißt, wie kann man den Markt zu verstehen, das, was die Leute dort brauchen und was man immer als Product Market Fit bezeichnet, also das Produkt für einen Markt genau passend zu gestalten, die Eigenheiten der Industrie zu kennenzulernen, das ist schwierig, weil das kann man nur mit Expert Knowledge. Da muss man Leute kennenlernen, Kunden kennenlernen und das geht meistens nur vor Ort, indem man hinreist und auf Fachkongresse geht oder Intros bekommt.
Hattet ihr die Erkenntnis dafür, bevor ihr versucht habt zu internationalisieren? Oder ist das währenddessen passiert, dass ihr gemerkt habt, oh hoppla, das ist ja eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Art, Immobilien zum Beispiel zu vermarkten in dem Land. Das war uns gar nicht so bewusst, aber jetzt finden wir einen Weg, das trotzdem in dem Land zu vertreiben.
Ja, wir sind nie strategisch reingegangen, wir sind ziemlich chaotisch reingegangen an diese ganze Internationalisierung. Und unsere ersten Kunden waren in Dubai. Da hatten sie überhaupt keinen Prozess. Ja. Die sind dann mit dem Geldkoffer reingerannt und haben den auf den Tisch geknallt und haben dann ein Post-it bekommen, dass sie bezahlt haben. Das lief wirklich so. Und wenn die Excel hatten, dann hatten sie schon echt viel Technik. Und da haben wir einfach gesagt, so Leute, ihr braucht Software. Ja, hey, was ist das eigentlich?
Ja.
Und, also da haben wir den Markt irgendwie erschaffen und das Produkt einfach gebaut, so wie wir es für richtig gehalten haben. Und dann haben wir dann gesagt, so, stellen wir mal einen Ami ein. Amerika ist ein großer Markt. Wir haben hier einen Amerikaner in Deutschland gefunden, der eine deutsche Frau hat. Und der hat sich dann immer ab 1 Uhr nachmittags, wenn die Amerikaner aufgestanden sind, ans Telefon hier geklemmt und versucht zu verkaufen. Okay. Und da haben wir dann schon so langsam kapiert, so hoppla, da läuft es irgendwie anders. Wir haben trotzdem so ein paar Kunden gefunden, die gesagt haben, oh cool, German Tech, ja, das klingt irgendwie spannend. Ja, das brauchen wir, ja, die Deutschen, die bauen doch immer gute Sachen. Und dann sind wir rübergefahren. Dann haben wir uns halt, da gibt es so eine Riesenkonferenz, da fahren alle Immobilienmakler hin. Und die war in New Orleans. Ich fand das eine coole Stadt. Da habe ich mir gedacht, cool, da fahren wir hin, ja, schauen wir uns ein bisschen New Orleans an. Und, Und da haben wir dann erstmal kapiert, was da eigentlich abgeht. Und wir haben dann halt dort ganz explizit uns ganz viele Leute angesprochen, einfach angequatscht und gesagt, seid ihr bereit? Wir buchen hier ein Hotel, wir buchen da einen Meetingraum drin. Wollt ihr euch 2, 3 Tage mit uns zusammensetzen und uns einfach mal erklären, wie es hier läuft?
Okay.
Und das haben die gemacht. Also die Amis sind da super offen und haben gesagt, klar, habe ich Zeit, ja, mache ich total gern, kann ich eure Software dann irgendwie ein halbes Jahr kostenlos nutzen? Wie gesagt, ja, logisch. Und so sind wir an die Informationen gekommen.
Okay, krass. Ja, spannender Ansatz. Ja, und ich glaube, es ist immer wertvoll, sich mit Menschen vor Ort auszutauschen. Ich glaube, da kann man so viel versuchen zu recherchieren, wie man will. Ich glaube, irgendwie Leute vor Ort zu befragen, ist immer der beste Weg. Du hast es schon leicht skizziert, wie euer Akquiseprozess aussah. Telefonisch irgendwie scheint es ein Weg gewesen zu sein. Wie kann man sich das noch vorstellen? Ich meine, holt man sich da das gelbe Seiten für die Staaten oder für Dubai und telefoniert das dann ab? Wie läuft sowas?
Also wir haben keinen Outbound-Sales gemacht, was du jetzt gerade beschreibst, dass man sogenannte Crop-Calls macht. Das haben wir eigentlich nie gebraucht, weil wir durch unsere Website und dadurch, dass wir ein Software-Tool angeboten haben, was relativ einzigartig war auf dem Markt. Es gab damals noch so ganz alte, klassische Software, die man sich noch mit CD auf dem Server gespielt hat. Es gab sehr wenig, was im Internet, so ein SaaS-Produkt, was im Internet läuft. Und die Immobilienmakler haben auch eine Professionalisierung gebraucht. Wir reden hier von nach 2008, nach der Finanzkrise, nach der ganzen Housing-Krise in den USA. Die Immobilienmakler haben kapiert, hey, wenn wir hier Business machen wollen, müssen wir uns professionalisieren. Und dann wurde ihnen von ganz vielen Coaches und ganz vielen Leuten halt gesagt, ihr braucht ein CRM, ihr braucht irgendwie eine Software, ihr braucht Kontaktmanagement, Vertragsmanagement, Immobilienmanagement. Und da haben wir uns einfach gut platziert gehabt mit unserer Website, SEO-mäßig. Wir haben auch ein bisschen Geld für einfach nur Marketingmaßnahmen, Bannerwerbung, Retargeting und sowas ausgegeben und hatten dadurch eigentlich immer einen sehr, sehr guten Lead-Flow. Also einfach Leute, die inbound sich auf unserer Website registriert haben und das Produkt spannend fanden. Und dann hatten wir ein sogenanntes Inside-Sales-Team. Das waren also Leute, die bei uns saßen und verkauft haben, indem sie, so wie wir jetzt hier, eine Online-Konferenz machen, wo man das Produkt kennenlernt und drüber spricht.
Okay, cool. Ist das für dich branchenunabhängig der beste Weg des Vertriebs, so wie du ihn geschildert hast und wie ihr es wirklich umgesetzt habt auch?
Ja, also ich meine, das ist, glaube ich, auch in der Branchen, also für SaaS-Software zumindest, ist das inzwischen Standard. Das kann man natürlich dann auch ausweiten. Das kommt halt immer darauf an, wo bekommt man seine Leads her. Sehr, sehr viele Leute heutzutage bauen auch Outbound-Teams auf mit sogenannten SDRs. Das sind so Sales Development Representatives, die nichts anderes machen, als Leads anzutelefonieren. Also die machen dann wirklich so Listen, wie du es gerade gesagt hast. Gelbe Seiten gibt es jetzt nicht so, aber es gibt sehr, sehr viele Quellen für Telefonnummern. Und die telefonieren die einfach ab. Übergeben dann, wenn sie so einen Lead qualifiziert haben, der kann auch reingekommen sein von sich aus, geben wir es dann weiter an den Account Executive und der Account Executive closed den Deal oder versucht, den Kunden zu gewinnen. Das ist ein Modell, was heute in der Software-as-a-Service-Branche eigentlich absoluter Standard ist.
Okay, cool. Anderes Thema, das ist auch so zwischendrin irgendwie aufgekommen gerade, und zwar das Thema Timing. Du hast irgendwie die Krise 2008 angesprochen und es war irgendwie ein Zeitpunkt, wo sich auch Immobilienmakler professioneller aufstellen haben müssen. Wie wichtig ist generell Timing für den Erfolg eines Startups?
Ich glaube, das ist nach Team mit einer der wichtigsten Dinge. Es gibt ja so ein paar Grundpfeiler, was ein Startup erfolgreich macht oder auch VCs schauen, was ein Startup erfolgreich macht, und Timing ist definitiv ein Fall. Die Industrie muss bereit dafür sein. Ein sehr, sehr gutes Beispiel ist, ich hatte vor, ich glaube inzwischen schon 5, 6 Jahren, lass 7 Jahre sein, ein befreundeter Regisseur, der hat Regie studiert, kam auf die Idee, ist mich zu und hat gesagt, er würde gerne Live-Videos streamen, dass die Leute zum Einkaufen gehen und live ihr Einkaufserlebnis irgendwie streamen oder davon so ein kurzes Video machen und es mit ihren Freunden teilen. Und die können sich da drauf schalten und damit interagieren. Heute ist es der absolute Standard. Ich meine, Instagram Stories und you name it, haben das alle, ja. Facebook Live Videos kommen und das ist der absolute Trend. Damals war das technisch noch fast überhaupt nicht denkbar, weil einfach es gab damals noch kein LTE. 3G war viel zu schlecht von der Bandbreite, um Livestreaming zu machen. Ein ganz klassischer Fall von schlechtem Timing. Auch die Volumen von den Handytarifen hätten es, glaube ich, gar nicht gegeben. Und vielleicht hätte das damals entwickeln müssen und dann hätte er vielleicht bis heute das so lang ziehen können, aber da war das Timing einfach schlecht.
Okay. Und
auf der anderen Seite kannst du auch viel zu spät dran sein, ja. Ich meine, heute brauchst du kein Social Network mehr machen.
Okay, ja. Okay, Timing habe ich mir notiert. Eins der essentiellen Dinge, um erfolgreich dein Startup aufzubauen. Lass uns neben Timing mal so Geschäftsmodelle anschauen, die du persönlich spannend findest. Also ich habe einen Freund zum Beispiel, der sagt, es gibt nichts Geileres als Software, also Software-Business. Siehst du das genauso? Und was gibt es noch für Geschäftsmodelle, die du spannend findest und wo du sagst, ja, das hat Potenzial, auch jetzt in Zukunft durch die Decke zu gehen? Oder es ist einfach ein Markt, der cool ist?
Ja, also ich glaube, Software ist natürlich super, super breit. Ja, also ich gucke da eher lieber rein in die Software-Themen. Ich finde Geschäftsmodelle wahnsinnig gut, die bottom-up funktionieren. Das bedeutet, wo du mit an einzelne User, direkt End-User verkaufst und die dann sich so untereinander absprechen, das Produkt so gut finden, dass sie es weiterempfehlen und sich so von unten herab die Software in ein Unternehmen reinfräst. Das beste Beispiel ist Slack zum Beispiel in letzter Zeit. Mhm. Slack ist nie an Entscheider verkauft worden. Da gibt es nie ein Sales-Team von Slack an irgendeinen CIO oder sowas hingegangen oder ein COO und hat gesagt, hey, du musst deine Unternehmenskommunikation verbessern. Du hast 1000 Leute im Unternehmen, jetzt verkaufe ich die 1000 Slack-Lizenzen. Sondern die Leute unten im Unternehmen haben angefangen, Slack zu benutzen, was cool ist. Das ist vielleicht irgendwie privat in einer Hobbygruppe oder so schon mal gesehen haben oder die Entwickler, weil sie in irgendwelchen Entwicklungsthemen waren und das auf Product Hunt gefunden haben. Und plötzlich hat das gesamte Entwicklungsteam Slack benutzt und dann beim Chef angeklopft und gesagt, hey, wir haben hier die Free-Version, kannst du nicht uns mal das Paid Slack bitte bezahlen, weil wir das brauchen und die Funktionen brauchen. Und das ist ein Geschäftsmodell, was ich genial finde. Das hat übrigens Dropbox ganz ähnlich gemacht. Du hast angefangen, mit Dropbox deine Dateien zu teilen und hast angefangen, allen deinen Freunden Dropbox-Links zu schicken. Es haben immer mehr Leute benutzt und jetzt ist Dropbox auch so weit, dass sie sagen, okay, es benutzen eh schon alle Mitarbeiter in deinem Unternehmen Dropbox, um ihre Dateien rumzuschicken. Jetzt mach doch bitte mal einen Teamplan drüber und benutzt es auch für deinen Unternehmensdateiaustausch. Ich glaube sogar, dass sie zu spät auf diesen Zug aufgesprungen sind. Aber im Consumer-Markt haben sie halt total abgeräumt.
Ja, spannend. Auch irgendwie auch die Terminologie, die du benutzt, dass man Geschäftsmodelle baut, die den Akquiseprozess von Entscheiderpersonen nicht bedarf. Also finde ich wirklich einen spannenden Ansatz. Willst und darfst du schon was erzählen zu deinem neuen Projekt, das im Januar losgeht?
Ja, leider kein Bottom-up-Projekt, das ist mehr Top-down. Aus dem Grund heraus, ich glaube, du hast ja vorhin auch schon ein bisschen gehört, Sales liegt mir sehr am Herzen. Auch diese ganze Thematik Inside Sales, weil erstens, glaube ich, ist es einfach die Vertriebsstruktur, die unglaublich gut funktioniert. Es wird immer weniger Field Sales gemacht, also wirklich Leute, die draußen im Auto unterwegs sind und überall hindüsen. Es wird immer mehr auch, um Reisekosten zu sparen, hier online gemacht. Es wird auch immer besser. Und was ich gesehen habe, ist einfach damals, ich war ja der Produktverantwortliche in meiner Firma, es ist unglaublich schwer, einem Sales-Team beizubringen, wie sie dein Produkt ideal verkaufen. Und wenn du jetzt neue Produktfeatures reinmachst, dass die auch verstehen, wie die funktionieren, verstehen, wie man die am besten beim Kunden anpreist. Und häufig, wenn jetzt zum Beispiel so Sales-Leute auch schon komplett so im Flow drin sind, die wissen ganz genau, okay, ich sage diese Sätze und dann kriege ich das Produkt verkauft. Wenn jetzt der Kunde irgendwelche Fragen stellt, für die wir genau ein neues Feature entwickelt haben, dann häufig wissen die überhaupt nicht, wie sie dieses neue Feature anpreisen sollen. Dass es genau eine Lösung ist für die Frage des Kunden, weil sie so in ihrem Prozess, den sie seit 4 Jahren trainiert haben, drin sind. Das heißt, wir müssen irgendwie in der Lage sein, Sales-Leute besser zu trainieren. Und ich glaube sehr, sehr stark daran, dass wir eine ganz neue Form von Enterprise-Software sehen werden in den nächsten 5 Jahren. Das ist auch so ein bisschen unsere Vision, uns da reinzufräsen, die nicht mehr bedient werden muss, wo man kein klassisches User-Interface mehr hat, was du aufmachen musst, wo du drin suchen musst oder irgendwelche Formulare ausfüllen musst, irgendwas zuklicken musst, sondern die in Form von Assistenten nehmen, die arbeiten, die verstehen, die wir zum Beispiel in einen Call wie jetzt zwischen uns beiden hier reinholen, die verstehen, über was wir reden. Wenn du mir jetzt eine Frage stellst, dass ich nicht mehr die ganzen Antworten parat haben muss oder irgendwo suchen muss, sondern mir die Antworten wie auf so einem Teleprompter einfach direkt vorgeschlagen werden von dem Assistenten und ich die nur noch ablesen muss. Mhm. Und ich glaube, dass diese Assistenten kommen in aller Form. Im privaten Bereich kommen sie schon mit Siri und Alexa und Co. Auf Sprache basierend. Und wir wollen das fürs Business schaffen. Das heißt, ein Assistenten, der dir in allererster Linie ist, erstmal nur bei Sales-Leuten, hilft, etwas besser zu verkaufen, hilft, dass du dein Playbook und das, was du sagst, richtig strukturierst und dass du alle Antworten auf Fragen vom Kunden sofort findest, ohne nachsuchen zu müssen, weil sie dir direkt vorgeschlagen werden. Und später wollen wir aber diesen Assistenten wirklich ausrollen in alle Bereiche von Business-Software. Wir werden auch glauben, dass zum Beispiel, dass Leute noch Daten eingeben in CRM-Systeme, in ERP-Systeme. Das ist total veraltet. Heutzutage könnten noch Assistenten das alles mitbekommen. Und diese ganze Data Entry könnte vollautomatisch passieren. Und das wollen wir bauen, dieses Layer on top of Enterprise Software.
Krass, klingt nach einem großen Projekt. Mit wie vielen Leuten geht ihr hier an den Start?
Wir sind aktuell nur zu zweit. Ich finde, das ist ein super Gründungsteam. Es gibt ja immer so die Frage, hey, wie viele Leute brauche ich? Was ist ideal für ein Gründungsteam? 3 ist vielleicht sogar noch ein bisschen besser, weil man dann nicht in so die Gefahr reinrauscht, dass es so, dass man sich da nicht entscheiden kann. Ja, zu dritt ist die Entscheidung immer ein bisschen leichter.
Ja.
Da gibt es dann immer eine klare Mehrheit. Und vor allem zu dritt kann man sich auch noch mal ein bisschen mehr aufteilen. Dann kann es halt einen geben, der macht irgendwie Sales und Marketing, der andere macht Produktvision. Und der dritte ist ein totaler Techie, der sich um die Execution kümmert und das Coding macht. Aber zu zweit geht es auch schon ganz gut. Wir haben jetzt genau diese Aufteilung. Ich bin der Produkttyp und mache eben auch Tech mit. Und der Martin, mein Mitgründer, ist Sales, Finance und Vertrieb.
Okay, cool. Braucht ihr dafür Kapital oder, ist das ein Geschäftsmodell? Ich kenne mich da nicht aus in der Branche rund um Software etc. Braucht ihr dafür viel Kapital? Und wenn ja, wo beschafft ihr euch das? Oder vielleicht seid ihr auch gar nicht darauf angewiesen?
Ja, also es ist so, dass das Problem ist diese Thematik, das sind wir nicht alleine, die jetzt halt sagen, okay, das ist die nächste Kategorie von Enterprise Software. Es sind relativ viele Startups und Unternehmen, die in die Richtung pushen. Alle haben so ihren eigenen Ansatz. Und ich glaube, dass der Markt ist aber auch riesengroß. Kann jeder von einem Kuchen ein Stückchen abbekommen. Aber damit dein Kuchenstück möglichst groß ist, solltest du schon ernst nehmen. Solltest auch wirklich sehr aggressiv dich positionieren und schnell positionieren. Und das geht eigentlich nur, wenn du auch entsprechend finanzielle Mittel hast, um dein Produkt und deinen Vertrieb und dein Marketing richtig mit Vollgas auf die Straße zu bringen. Mhm. Und wir beide haben jetzt beide schon Startup-Unternehmen die letzten 18 Jahre gemacht. Und das ist einfach, wir wollen es richtig machen, wir wollen Vollgas geben und werden deswegen auch da East Venture Capital raisen. Einfach, weil wir da loslegen wollen. Natürlich sind wir auch mit eigenen finanziellen Mitteln drin, aber wir wollen da schon eine signifikante Summe raisen. Das ist in Deutschland sehr untypisch. Es gibt sehr, sehr wenige Firmen, die wirklich Pre-Product, Pre-Revenue Geld bekommen. Und das ist auch die Frage, ob wir das tun, ob wir so überzeugen können mit unserer Vision. Wenn das nicht klappt, dann müssen wir auch in die USA gucken. Ich würde das sehr gerne in Deutschland machen. Ich glaube an den Standort Deutschland. Ich glaube, wir sollten auch mal sehr aggressive Unternehmensideen ausprobieren. Wir sollten auch mal nicht alles Amazon und Google überlassen und Microsoft. Wir sollten uns da auch mal positionieren können. Mal schauen, ob die Geldgeber das mitmachen.
Okay. Was sind da so auch vielleicht für unsere Zuhörer, die irgendwie Kapital einsammeln wollen, was sind da so gängige Adressen, an die man sich wenden kann?
Also was wir typischerweise machen, ich habe jetzt einfach auch in meiner Historie mir ein sehr großes Netzwerk an Venture-Capitalisten aufgebaut und auch Business Angel und institutionelle große Investoren. Und was wir jetzt halt machen, wir haben uns einfach eine Liste geschrieben mit Leuten, die wir persönlich kennen, denen wir auch vertrauen. Ich empfehle immer allen Gründern, schaut nicht nur aufs Geld, schaut euch, wen ihr euch da ins Boot reinholt. Mhm. Die einen sehr signifikanten Anteil eures Unternehmens und die werden auch immer über die Gesellschaftsverträge sich Rechte einbauen, dass sie dir ein Veto geben können oder in irgendeiner Form auch Entscheidungen beeinflussen können von deinem Unternehmen. Und das ist super wichtig, dass du den richtigen Partner hast. Deshalb schaut euch die auch an. Genau das machen wir jetzt. Wir haben eine Liste aufgestellt. Wir kategorieren die in A, B, C, was unsere A-List, B-List, C-List. Wir verproben jetzt so ein bisschen mit Friends and Family unseren Pitch und schauen, kommt der an? Was kommen so für typische Rückfragen? Wo muss man so ein bisschen aufpassen? Das sind also alles Investoren, die uns wirklich wohlgesonnen sind, die einfach super nah an uns dran sind, wo wir wissen, da können wir auch mal einen totalen Bullshit erzählen. Die schreiben uns nicht gleich ab, sondern sagen, jetzt kommt noch mal in einer Woche und erzählt es nochmal bitte ein bisschen anders. Und sobald wir uns gut fühlen, werden wir den Fundraising-Prozess mit unserer A-List starten und B-List und die C-List ist wirklich nur ein Notfall, sonst wir überhaupt kein Geld bekommen.
Okay, cool, spannend. Also ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Kannst du sagen, musst du nicht, wenn du nicht willst, aber kannst du, wenn du es willst, sagen, über was für eine Wunschsumme wir hier sprechen, die ihr braucht für den Start?
Wir wollen so für unser Seed, jetzt für unsere Seed-Runde 1,4 bis 2 Millionen einsammeln, sowas sind die großen Orte.
Anteilstechnisch, was wärt ihr dafür bereit abzugeben?
Also so eine Bewertung, das sind wir gerade selber noch am Finden, was da realistisch ist. Das will ich jetzt noch nicht disclosen, da müssen wir auch selber noch uns noch ein bisschen solider fühlen. Das ist genau diese Friends and Family-Geschichte. Okay, ich glaube, ich einen sehr, 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 sehr aggressiven Vorschlag gemacht. Und wir versuchen gerade jetzt festzustellen, ob das nicht übertrieben ist oder ob wir vielleicht ein bisschen runtergehen sollen.
Okay, cool. Ja, ich bin echt gespannt. Name und so weiter gibt es wahrscheinlich noch nicht bei euch oder wollt ihr wahrscheinlich auch noch nicht kommunizieren?
Doch, wir haben schon einen ganz guten Namen. Wir wollen es Lina nennen, unser Produkt.
Lina?
Ja, aber wir haben noch keine Website und das kommt alles in nächster Zeit dann wahrscheinlich.
Okay, cool. Ja, ich bin gespannt. Also ich drücke natürlich die Daumen, was dann rund um euch und Lina passiert. Ich bin aber optimistisch, dass das eine Erfolgsstory wird. Es klingt auf jeden Fall hochinteressant. Ich werde das aus der Distanz beobachten, was da passiert. Lass uns, Konstantin, gerne nochmal ein bisschen über den German Accelerator sprechen, wo du ja als Company Scout unterwegs bist. Was sind da so Startups, die für euch interessant sind? Also wenn ich es richtig verstanden habe, seid ihr kein klassischer VC oder sowas, sondern seid darauf spezialisiert, deutschen Startups und schnell wachsenden Firmen wirklich bei der Internationalisierung zu helfen. Was sind da Startups auch aus Vergangenheitswerten und Erfahrungen, die wirklich Spaß machen, auf die ihr euer Fokus im Scouting legt?
Ja, also was ganz wichtig ist, ist, dass, glaube ich, viele missverstehen, wenn sie das Wort Accelerator hören, dass das ein Later-Stage-Programm ist. Die denken einfach, oh, ein Accelerator, das ist ja genau das, ich habe jetzt irgendeine Idee, wir sind zwei Gründer und legen das sofort los. Genauso wie jetzt ich mit meinem Startup. Und denke, hey, da kann ich irgendwie mir Hilfe abholen. Das ist der German Accelerator nicht. Mhm. Worauf wir uns fokussieren, ist wirklich Firmen, die schon ein bisschen weiter sind, die entweder schon Capital geraced haben oder einfach von ihrer ganzen Unternehmensentwicklung, von ihrer Traktion, von ihrem Vertriebserfolg schon so weit sind, dass sie sagen, jetzt macht der Markteintritt in einen neuen Markt Sinn. Und wir haben vor allem das Team und auch das Produkt und die Vertriebspower und das Geld, um das zu schaffen. Und da haben wir ein total breites Spektrum, was wir beim German Accelerator haben an Startups und denen wir helfen. Das geht von, wir haben irgendwie gerade Seed Money geraced, aber unser Produkt ist einfach eins, was wir sofort international verkaufen wollen. Und das ist jetzt auch so und so weit. Wir haben nicht nur einen Prototypen, sondern wir haben wirklich ein Produkt und die Kunden finden es gut. Und wir starten schon voll in den Vertrieb.
Okay.
Denen helfen wir bis zu Companies wie zum Beispiel die Firma Überall. Die haben gerade 65 Millionen geraced in der Serie B, haben über 150 Mitarbeiter und die gehen gerade in alle, sehr aggressiv in alle internationalen Märkte. Wir sind halt in Europa schon sehr stark mit vielen Offices. Und die wollen einfach das in den USA gleich richtig machen. Die sind sogar schon in den USA. Immer gemerkt, verdammt, das ist richtig schwer, in den Markt da reinzukommen, in unserer Kategorie. Wir müssen die richtigen Leute kennenlernen. Jetzt haben sie sich bei uns beworben und wir helfen da nochmal richtig dabei, die richtigen Connections zu machen. N26 zum Beispiel, auch ein super krasses Erfolgsunternehmen aus Deutschland.
Ja.
110 Millionen, glaube ich, geraced. Und die sind auch jetzt im German Accelerator gewesen. Anfang des Jahres in New York, was sie gesagt haben, wir brauchen einfach Hilfe im amerikanischen Markt. Wir würden gerne mit Banken in Kontakt kommen, die uns helfen, hier die Lizenz zu bekommen und auch diesen Markt auszurollen. Und da konnten wir, glaube ich, auch echt mehr Wert bieten.
Okay, cool. Wie sieht da so ein Deal aus? Kann man dazu was sagen?
Ja.
Okay.
Der Deal ist super attraktiv, ja, weil der ist komplett kostenlos für die Firmen. Das heißt, man gibt keine Equity ab, man gibt kein Geld ab. Ja, es ist komplett frei. Man muss sich eigentlich nur um Flug und Unterkunft und Verpflegung kümmern. Office Space stellen wir komplett umsonst und unser gesamtes Mentor-Netzwerk stellen wir umsonst. Das muss man sich vorstellen, das ist wie wenn du einen kostenlosen Board-Member bekommst oder Coach bekommst, der einmal die Woche zu dir reinkommt und sich richtig mit dir hinsetzt und Strategien diskutiert, deine Assumptions challenged, einfach fragt, okay, wie wollt ihr jetzt das angehen und kann ich euch dabei helfen? Kann ich euch Intros machen? Wollt ihr irgendjemanden kennenlernen? Und das bieten wir alles umsonst. Wir sagen natürlich viele, hey, was ist denn euer Businessmodell? Ich verdiene ihr Geld. Und das ist das Schöne, wir sind eben 100% vom Staat finanziert. Okay. Das heißt, wir sind ein Programm vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Und die haben einfach gesagt, wir wollen in Deutschland jetzt mal wieder so einen richtig Global Player bauen. Wir haben SAP, wir haben Audi und BMW, alles gut, und Siemens. Die sind alle uralt, 30, 40 Jahre alt. Wo ist denn unser Facebook? Wo ist denn unser Instagram? Wo ist denn unser Amazon? Ja? Und das ist unsere Initiative. Wir sind, oder die Abteilung wird schon manchmal im Ministerium die Unicorn-Abteilung genannt, weil Zelonis bei uns auch mit im Programm war. Und die sind jetzt das erste, eines der wenigen deutschen Unicorns. Mhm. Und genau, das ist unsere Aufgabe, das ist unser Ziel. Deutsche Unicorns zu finden.
Okay. Ja, geile Vision. Ich glaube auch wichtig für Deutschland, dass es ja da Leute wie euch gibt, die da wirklich proaktiv versuchen, wirkliche Champions aus Deutschland wieder hervorzubringen. Siehst du da eine Gefahr im Vergleich zum Beispiel zu Amerika, China und so weiter, dass wir da als Land deutlich den Kürzeren ziehen werden und dass das auch wirklich gesamtheitlich für das Land irgendwann Nachteile mit sich bringen wird?
Wir haben in den letzten Jahren den Kürzeren gezogen. Ich glaube, das ist ein Fakt. Mhm. Aber das liegt nicht dran, weil viele sagen, ach, da drüben gibt es viel mehr Geld und das ist irgendwie viel einfacher. Vielleicht ist es ein bisschen einfacher, weil einfach der Heimatmarkt so viel größer ist. Ja, wenn du hier in Deutschland startest und sagst, ach, jetzt verkaufe ich erstmal meine Friends and Buddies und Leute, die ich kenne, von meinem Heimatmarkt, dann ist es einfach super klein, ja, bei uns im Vergleich zum USA. Bei denen ist der Heimatmarkt einfach exponentiell größer. Allerdings können deutsche Firmen, und in der Vergangenheit haben das ja auch schon deutsche Startups bewiesen, können super gut internationalisieren. Man muss halt einfach sagen, okay, ich konzentriere mich eben nicht nur auf den deutschen Markt, sondern gehe sofort internationale Märkte an. Und unsere Tech und unsere Ideen und unser Knowledge ist immer noch, glaube ich, weltweit das Beste. Und Leute gucken auch immer noch sehr, sehr stark auf das, was wir da tun. Wir sind ganz häufig sind wir die Leader in dem Gesamten, was Produktisierung bedeutet und auch Hightech bedeutet. Und was wir aber nicht gut können, das ist verkaufen. Ja. Wenn wir einfach Hilfe haben, das Zeug richtig gut zu vertreiben, richtig geil zu verkaufen und das sofort weltweit machen, dann bauen wir auch wieder einen Global Leader und dann werden wir in Zukunft auch nicht weiter abgehängt, sondern sind hoffentlich wieder eine der führenden Nationen.
Ja, ich hoffe es auch. glaubst du, wir schaffen das? Also glaubst du, wir kriegen es hin, wirklich auch, du hast ja die Dinge angesprochen, die nicht so gut funktionieren, dass man zum Beispiel schlecht im Verkauf ist. Glaubst du, wir kriegen den Hebel umgelegt als Land?
Das liegt an, glaube ich, erstmal also an Leuten wie euch. Ja, ich finde es super geil, dass ihr solche Kurse macht und sagt, hey, wir versuchen diesen Entrepreneurship Spirit reinzubringen in junge Leute und denen auch beizubringen, wie man verkauft, wie man vermarktet, wie man vielleicht auch mal eine Story ein bisschen emotionaler erzählt. Nicht nur immer so, okay, ich habe gesehen, hier ist das Problem, hier ist die Lösung. Ja, das ist nämlich stocklangweilig. Sondern erstmal sagen, okay, ich bin der Typ, ich bin diese Person und ich habe aus dem Grund heraus diese Vision für die Welt, ja. Und das ist mein innerer Antrieb, warum ich das machen will. Und weil ich das alles habe, weil ich diesen inneren Antrieb habe, komme ich jetzt dazu, dieses Produkt zu bauen und dieses Problem zu lösen. Und wenn wir einfach mal ein bisschen emotionaler werden, und ich glaube, das ist vor allem eine Aufgabe von Schulen und von Ausbildung, das bei Leuten zu wecken, dann kriegen wir das hin. Oder wir sagen, wir machen einfach unser Tech und holen uns Hilfe von außen. Wir stellen Amerikaner ein, die einfach hier diesen Spirit rüberbringen und das Zeug verkaufen.
Okay. Ja, spannender Ansatz. Konstantin, lass uns mal ein bisschen privater wieder werden, also den Privatmensch Konstantin durchleuchten, wenn du möchtest. Nimm uns mal mit in so einen richtigen Fuck-up-Moment. Also irgendwo einen Moment, ich glaube, den jeder Gründer kennenlernen wird oder auch schon irgendwie kennengelernt hat, wo du echt verzweifelt warst und gesagt hast, ey, wie soll das weitergehen? Und so ein bisschen auch vielleicht in Frage gestellt hast, ob das so das Richtige ist, was du tust.
Ich tue mir da wirklich schwer, ja, weil...
ist schon mal ein gutes Zeichen.
Es gab bei mir... Ich hatte das Riesenglück, dass ich nie in einer Situation war, wo wir die Firma, und das wäre für mich, glaube ich, das Schlimmste gewesen, wo wir die Firma einstellen müssen oder sehr viele Leute rausschmeißen müssen. Mhm. Einfach aus, weil wir es finanziell verkackt haben und die Planung schlecht war und andere drunter leiden müssen. Ich glaube, das hat mir so am meisten wehgetan in meiner Karriere. Und das war nie der Fall. Für mich persönlich, ein richtig großer Fuck-up war, glaube ich, dass wir das damals nicht hingekriegt haben, bei Travian als Team zusammenzustehen und uns da einzubringen. Da kann ich mich auch ganz stark an meine eigene Schnauze fassen. Ich war einfach sehr, sehr jung und, glaube ich, auch unerfahren. Und das, wie ich auch damals agiert habe, das hätte ich jetzt vielleicht in der Retrospektive anders gemacht. Mhm. Aber das war trotzdem keine harte Zeit. Ich meine, ich war super jung und ich bin halt einfach zurück an die Uni gegangen und habe gesagt, hey, jetzt mache ich was Cooles, was anderes. Ja? Und ich habe dann auch sehr schnell wieder was anderes gemacht. Ja? Ich glaube, das hat keine 2 Jahre gedauert, bis ich Property Base mitgegründet habe. Das ist meine Immobilienfirma. Deswegen, ja, das ist, glaube ich, so mit, was meine persönliche Story ist dahinter.
Okay, cool. Also erstmal danke für deine Transparenz an der Stelle und großen Respekt auch vor dieser Selbstreflexion und auch teilweise Selbstkritik. Das findet man nicht so oft, deswegen an der Stelle echt großen Respekt. Konstantin, was sind Dinge, die du beobachtest, einmal in deinem eigenen Startup-Life und auch in Beobachtung über den German Accelerator, was viele Gründer immer wieder falsch machen und einfach so ein Grund dafür ist, warum Startups nicht funktionieren? Also du hast ja am Anfang gesagt und auch eben gerade nochmal, dass oft das Team sich irgendwie auseinanderlebt und verstreitet. Mhm. Was sind noch Dinge, die oft verkehrt gemacht werden?
Ich würde sagen, was mir jetzt konkret einfällt, ist einmal, in Deutschland haben wir eine sehr starke Gier nach Anteilen. Okay. Merkt man relativ schnell, man möchte möglichst viele Anteile haben und möchte möglichst wenig Anteile abgeben. Und was daraus entsteht, ist, dass häufig das zu Streit führt. Und wenn darüber streitet, wer kriegt es mehr Anteile, weniger. Das ist ein ganz großes, viele Startups fangen schon damit an, unter den initialen Gründern keine gleiche Verteilung an Anteilen zu haben. 3 Gründer sollten alle 33% haben. Und wenn einer 20, einer 10, einer 80 hat, was der Teufel, oder 70 in dem Fall, das führt sofort zu Rumors. Da werden die beiden unteren mit den niedrigeren Anteilen richtig in Probleme kommen und einfach das dem anderen neiden. Und das Thema ist da kommen Investoren rein. Und also wenn man einigermaßen auf so einen Hyper-Close-Mode kommt und Man wird wahnsinnig Anteile abgeben und man muss einfach, glaube ich, mit einer Einstellung rangehen, dass man sagt, was ist eigentlich mein Ziel? Will ich hier wirklich einen Change machen? Will ich wirklich einen Impact haben? Dann sollte einem das Geld egal sein. Muss man sagen, ich will hier richtig, richtig groß, ich will die Welt verändern. Und wenn man das dann, wenn man dieses Ziel vor Augen hat, dann wird das monetäre Erfolg sich einstellen. Und dann ist es vollkommen egal, ob man noch 1% oder 10% von dem Unternehmen hat oder vielleicht 50, das Unternehmen dann so groß ist, dass schon diese 1% richtig, richtig geil ist und richtig, richtig Asche bringt. Mhm. Und ich glaube, da muss man, das sollte man sich einfach bewusst machen. Das ist eigentlich mein Ziel. Wenn man nur Kohle machen will, sollte man nicht gründen, sondern dann sollte man Berater werden oder Freelancer. Da kann man viel, viel mehr Geld verdienen. Okay. Da wird's auch am Ende mehr Geld verdienen. Man wird wenn man mit dem Ziel, Millionär zu werden, da antritt, wird man es nicht. Ja. Deswegen sind die Anteilsdiskussionen schwierig und ich glaube, einer der Hauptfuck-ups, wo Unternehmen sich kaputt machen, und das gilt übrigens auch für Mitarbeiter. Man sollte seine Top-Mitarbeiter super eng an sich binden. Wenn die gehen, geht das Kapital der Firma. Und ich verstehe immer nicht, warum Founder häufig nicht bereit sind, einen richtig substanziellen ESOP-Topf aufzumachen und Anteile an ihre Mitarbeiter auszuschütten. Das sind die Leute, die dich erfolgreich machen. Also motivier die so brutal, wie es nur irgendwie geht, und lass die partizipieren am Erfolg deiner Firma und sei nicht so gierig. Lieber teilen. Am Ende, man braucht nicht so viel Kohle im Leben. Das ist, glaube ich, ein Thema, was mir da ziemlich schnell einfällt und was Frauen da echt viel falsch machen.
Ja, cool. Also schön, dass du das auch ansprichst. Auch so die Intention hinter Gründungen. Was ist deine oder dein Ziel? Was ist deine Intention, wenn du ein Startup gründest? Ist es irgendwie, kitzelt dich das irgendwie oder kitzelt dich die Challenge oder die große Aufgabe, in irgendeinem Markt vielleicht sogar einer der Marktplayer zu werden, der Führenden? Oder ist es, keine Ahnung, einfach die Liebe zum Prozess? Was ist es?
Erstens macht es super viel Spaß, in einem Startup zu arbeiten, gerade in den Early Days, wo man noch weniger Mitarbeiter hat, wo man gemeinsam durch Höhen und Tiefen geht, gemeinsam Mittagessen geht und so richtig dieser Startup-Vibe ist, ja, wo alles noch ein bisschen chaotisch ist, wo man sich zu zehnt in einen Mini-Raum reinstapelt, jeder irgendwo in der Ecke sitzt und codet, das ist schon eine coole Dynamik. Das macht erstmal super, super viel Spaß und man ist da auch, man hat das Gefühl, man verändert die Welt und hoffentlich tut man es auch. Und man macht das mit einer ganz kleinen Gruppe hochintelligenter, hochmotivierter, super enthusiastischer Menschen. Macht mir wahnsinnig viel Spaß. Das Zweite ist, ich glaube wirklich, dass ich etwas ändern kann in der Welt, weil ich einfach sehe, wie unglaublich schlecht heutzutage häufig Businesses arbeiten. Schlechte Software, schlechte User Interfaces. Die Leute mögen Dinge nicht. Ja? Die Leute, wenn man zum Beispiel ein CRM-System einführt und verstehen alle, dass das irgendwo Sinn macht und dass das irgendwie Nutzen bringt. Aber die Leute hassen das. Die wollen es eigentlich nicht benutzen. Sagen, boah, noch ein Tool und das nervt mich. Das muss ich jetzt halt hier irgendwie nach meinem Call irgendwas eintippen. Ich glaube, da kann ich was ändern und das kann man wirklich verändern und verbessern und da seinen Stempel reindrücken. Das ist genauso wie Steve Jobs, der wollte auch irgendwann mal das Telefon verändern, weil er gesagt hat, das kann doch nicht sein, dass wir mit diesen Knochen hier rumrennen. Und ich glaube, da muss man einfach nur dran glauben und dann wird man es auch tun.
Okay, ja, super schön. Habe hier auch einiges mitgeschrieben an der Stelle. Konstantin, was mich auch interessiert, habe ich mir auch tatsächlich als Frage aufgeschrieben, gibt es eine Gründerpersönlichkeit, die dich auf deinem Weg bislang echt tief beeindruckt hat? Du hast gerade irgendwie Steve Jobs angesprochen. Gibt es irgendjemanden, vielleicht auch jemanden, der gar nicht bekannt ist, aber gibt es jemanden in deiner Laufbahn bislang, der dich echt irgendwie geflasht hat?
Also, ich glaube, Steve Jobs ist vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber mich interessiert auch gar nicht so sehr die Person oder dieses, auch was man dann über ihn gelesen hat danach, wie er menschlich war, sondern eher, dass er den Status quo gechallenged hat. Und das ist vielleicht auch von mir so ein Wesenszug. Ich möchte immer den Status quo challengen. Wenn Leute sagen, das haben wir schon immer so gemacht, dann sage ich, okay, perfekt, jetzt müssen wir es beenden. Ja? Das ist Zeit für was Neues. Ja. Und das hat mich an ihm so unglaublich begeistert, dass er einfach gesagt hat, ich töte das CD-Laufwerk oder DVD-Laufwerk. Und ich benutze Mac, seit ich ein Schüler bin. Also ich bin schon, seit ich PowerBook, als die noch gar nicht so bekannt waren, habe ich schon diese Geräte benutzt. Und das hat mich immer fasziniert und hat mich wirklich begeistert, mit welcher Vision und welcher kreativen Energie die an die Sachen rangegangen sind. Und wer mich auch noch sehr stark begeistert einfach als Mensch, ist der Venture Capitalist Christoph Jans von Point Nine Capital. Okay. Der hat eine sehr, sehr ehrliche Art, wie er auf das Startup-Geschäft schaut. Und er, genau was ich auch vorhin so gesagt habe, so ein paar Grundsätze, wie man ehrlich mit Gründern umgeht, wie man mal nicht so gierig ist nach Geld, sondern die Dinge auch wirklich einfach macht und simpel und gründerfreundlich auf der gleichen Seite, aber sehr, sehr intelligent und sehr, sehr wirtschaftlich. Da ist er für mich ein totales Role Model und ich empfehle da nur seine Blogs zu lesen, The Angel VC oder was die auf Medium veröffentlichen. Das ist ein Eye-Opener für Startups und kann wirklich eine Guidance sein für einen. Und ich hatte den große Privileg, ist 8 Jahre lang war er unser Business Angel und habe da viel von ihm gelernt.
Okay, cool. Ich kenne ihn überhaupt nicht, also ihn zum ersten Mal gehört. Kannst du vielleicht nochmal Name und den Titel des Blogs nochmal verraten? Ja.
Christoph Jans ist der Gründer von Point Nine Capital und sein Blog heißt The Angel VC.
Okay, ich schreibe mir das gerade mal auf. The Angel VC. Christoph Jans. Okay, cool. Großes Echo an der Stelle auch zu dem, was du sagst. Das haben wir immer so gemacht. Das ist, glaube ich, so einer der giftigsten Sätze, die man so sagen kann. Und war wahrscheinlich so intern bei Nokia beispielsweise einer der Standardsprüche. Aber bin ich voll bei dir und ich finde schön, dass du da irgendwie auch deinen Spaß dran hast, den Status quo zu hinterfragen und zu challengen. Lass uns mal über Tasks sprechen und Aufgaben, die für dich die Kernaufgaben eines Unternehmers sind. Also kann man das pauschalisieren, vielleicht auch branchenübergreifend? Das sind die Aufgaben, um die sich ein Unternehmer kümmern sollte.
Ich glaube, 2 Dinge. Erstens die Story erzählen. Mhm. Also ich finde, das machen auch Amerikaner wieder viel, viel besser als wir Deutschen. Die haben, der CTO eines Amerikaners hat nichts mit der Entwicklung mehr zu tun, so großartig. Der macht vielleicht so grundlegende Strategieentscheidungen, aber der Rest macht der VP of Engineering. Der CTO rennt raus auf Veranstaltungen und pitcht die Story, die Gründerstory. Wie sind wir dazu gekommen? In welcher Vision treten wir eigentlich an? Was wollen wir verändern? Ja. Und warum macht er das? Weil Hiring die absolut wichtigste Aufgabe der Gründer ist. Eigentlich jeder Person im Unternehmen, so sage ich das immer, jeder, egal von ganz unten bis ganz oben, jede einzelne Person, die Hauptaufgabe ist, gute Leute zu finden, die man reinbringt. Weil ein Startup lebt vom Team, vom ganzen Team und die schwierigste Ressource und Ressource, die man heute überhaupt finden kann, alles ist kaufbar, alles ist findbar, alles ist in Massen da, bis auf Mitarbeiter. Richtig gute Leute. Und das ist die Hauptaufgabe eines Gründers, die zu finden und die anzustellen, die zu motivieren, denen eine Vision zu geben, denen einen Purpose zu geben und die auf der Reise mitzunehmen und dann zu halten und zu finden.
Okay, ja. Ja, cool. Also Story erzählen, spannend, dass du das nennst. Und ja, irgendwie das richtige Team aufzubauen. Mir hat mal ein Gründer gesagt, auch irgendwie Forbes 30 under 30 gelistet, als Leitspruch mitgegeben, hire slow, fire fast, so was irgendwie das Thema Team jetzt nochmal angeht. Würdest du da mitgehen oder würdest du da widersprechen?
Gehe ich schon mit. Das klingt natürlich so ein bisschen, klingt sehr, sehr hart erstmal, ja. Aber das ist ja eigentlich 1:1 geht es in Hand mit dem, was ich gerade gesagt habe. Die wichtigste Ressource sind die Leute. Und wenn du dann einen faulen Apfel drin hast, spreadet das. Und da wird der ganze Basket von Äpfeln wird faul. Und das ist wirklich, man unterschätzt gar nicht, wie rasend schnell das geht. Und gerade in Deutschland, wo wir einen Kündigungsschutz haben, und wo man, das ist für Startups wirklich, wirklich schwierig, weil man schon ab 10 Mitarbeitern hier im Kündigungsschutz drin ist. Und du hast da einen drin, der Unruhe, Unzufriedenheit oder auch allein schon einfach nur nicht so große Motivation liefert. Das steckt an. Und, Und da muss man einfach sagen, ich sage dann immer, hey, du bist vielleicht kein schlechter Mensch jetzt, du bist wahrscheinlich ein richtig guter Entwickler oder bist vielleicht auch ein guter Typ, aber du passt einfach nicht zur Kultur unseres Startups. Ja? Und vielleicht, du wirst dich am Ende wahrscheinlich viel, viel wohler fühlen und sogar richtig erfolgreich werden, zum Beispiel in einem Corporate. Es gibt Leute, die brauchen diese Strukturen eines Corporates, sie brauchen die Arbeitsweise, dieses 9-to-5 und vielleicht auch dieses, ich habe halt eine ganz engen Kanal, in dem renne ich und kann aber super schnell rennen. Und ein Startup ist ein Open Field, ja, da musst du die ganze Zeit über irgendwelche Stolpersteine hüpfen, da musst du dich durch hohes Gras kämpfen und das sind andere Leute, das sind ganz andere Typen, ja, das sind nicht die Straßenrenner und da muss man einfach dann sagen, da muss man sehr schnell identifizieren, passt der und wenn nicht, let's go.
Okay, ja, cool, also schön, dass du das so offen und transparent ansprichst und auch danke für die Kündigungsvorlage, sage ich mal, für das Template des Kündigens, wie man es auch ehrlich, authentisch auch potenziellen Mitarbeitern, die halt einfach wirklich nicht passen, auch mitteilen kann.
Viele tun sich da genau schwer, dass sie sagen, jetzt haben wir vielleicht irgendwie einen krassen Hiring-Prozess gehabt, wir haben vielleicht 3-4 Interviews gemacht, wir haben den eingeladen, wir haben den alle kennengelernt, ich kann den doch nicht nach 2 Wochen schon wieder rausschmeißen. Ich glaube, das ist eine Hürde, wo sich wirklich viele wahnsinnig schwer tun. Sie sagen so, ist doch so, und der ist wahrscheinlich auch noch super nett, ja, ein super netter Kerl. Trinkst du abends echt gern ein Bier mit dem? Und da muss man sich einfach sagen, das ist genau der Unterschied zwischen USA und Deutschland, weil da kann man den auch irgendwann noch rausschmeißen, aber in Deutschland ist halt die Probezeit super schnell vorbei. Ja. Und da sage ich immer, sieh es nicht als eine harte Geschichte, ja, sieh es nicht als eine tu dir da nicht schwer dran, sondern sag einfach, der passt zu dir nicht, der wird bei dir nicht glücklich, der wird woanders viel glücklicher, du tust etwas Gutes für ihn und das ist auch wirklich de facto so und auf dieser Ebene muss man dann miteinander sprechen.
Ja, bin ich voll bei dir, fällt mir so von Gary Vaynerchuk, kennst du ihn? Also, okay, musst du mal auschecken.
Okay.
Weiß nicht, ob es der Typ Mensch ist, den du persönlich feierst, ist halt ein Ami, sehr laut, aber eigentlich macht er vieles, was du auch die ganze Zeit sagst, also Thema Storytelling und so weiter.
Okay.
Der sagt auch irgendwie, doing the right thing is always the right thing. Ich glaube, das trifft das ganz gut, auch wenn es sich irgendwie dumm anfühlt und so weiter, aber wenn es das Richtige ist, dann ist es das Richtige. lass uns mal, Konstantin, zum gegen Ende jetzt nochmal ein Szenario durchspielen. Angenommen, wir würden beide ein Startup haben, was jetzt aktuell keinen akuten Kapitalbedarf hat, aber 1 Million Euro jetzt irgendwie kriegen würde, aus warum auch immer. Auf jeden Fall haben wir irgendwie 1 Million, die wir nutzen können. Wo würdest du, wenn du darüber entscheiden könntest, das Geld investieren? Wäre es in Teamausbau, wäre es in die Produktentwicklung, wäre es ins Marketing? Was wäre jetzt mal ganz pauschal, ohne die Gegebenheiten dieses Startups zu kennen, was wäre das, worin du investieren würdest?
Ja, es kommt schon ein bisschen auf Startup natürlich an. Ich meine, wenn das Produkt sich schon verkaufen lässt, wir sehen, wir haben dann einen Seller, also wirklich, wir haben Product Market Fit erreicht, dann würde ich das 100%ig in Marketing und Sales stecken, um das zu skalieren. Dann ist man einfach auf dieser Hyper-Close-Ebene und da muss man einfach sagen, okay, ist Vollgas. Ja? Und ich glaube, gerade wenn du sagst, hey, das Unternehmen braucht das Geld eigentlich nicht, also wenn es ein richtiges Startup ist, braucht es das Geld. Ja? Startup braucht ständig und immer Geld. Ja? Dann, es kann eigentlich nur sein, dass du so viel Revenue hast, dass du sagst, ich würde jetzt nicht nochmal extra jetzt halt hier Equity abgeben, um hier nochmal Geld zu raisen. Ja? Also wenn ich Product Market Fit habe, Vollgas Sales und Marketing, wenn ich, und das ist natürlich über Hiring, ja klar, Marketing ist, da kann man Geld anders ausgeben, aber im Sales musst du das Sales Team hiren. Und wenn ich Product Market Fit noch nicht habe, das heißt, ich sehe, tue mir richtig schwer, das Produkt zu verkaufen, die Kunden kapieren es noch nicht so ganz, muss wahnsinnig viel nacharbeiten, wenn ich dann mal einen Kunden gewonnen habe, damit ich den auch glücklich mache oder ich bin noch in der totalen Proof-of-Concept-Phase, wir haben noch gar kein Recurring Revenue, dann geht die Kohle natürlich voll ins Produkt.
Okay. Ja, cool. Ja, ich glaube, es ist auch von meiner Seite aus nicht so die perfekte Frage. Ich glaube, um da wirklich eine ordentliche Antwort zu geben auf die Frage, muss man schon irgendwie Internas von Startup wissen. Ja, wir sind eigentlich fast durch. Vielleicht hast du für uns nochmal wie so eine Art Lebensmantra. Gibt es irgendetwas, was dich ein Leben lang schon begleitet, was schon fast tattoo-reif ist? Oder ich mache es noch dramatischer, Konstantin. Stell dir vor, du hast noch keine Kinder?
Nee, habe ich noch nicht.
Okay. Stell dir vor, du hättest welche und die kämen auf dich zu und würden sagen, Papa, ich brauche einen Rat, einen einzigen fürs weitere Leben. Welchen würdest du mitgeben?
Ich würde sagen, folge deinem Herzen und hör nicht so sehr auf die Ratschläge von außen rum. Gerade in Deutschland, ja, es gibt wahnsinnig viele Leute, die hier Erfahrung haben und das irgendwie predigen, ihren Lebensweg predigen. Aber wir haben eben noch nicht so viele, die ein bisschen verrückt waren und nur was Außergewöhnliches gemacht haben. Und da sage ich einfach, hey, wenn du das Gefühl hast, dass das dein Weg ist und du den gehen willst, dann geh ihn, egal was die Leute außenrum sagen. Beherzige Ratschläge, hör sie dir an, bewege sie, aber lass dich nicht von deinem Weg abbringen, sondern follow your dreams.
Sehr, sehr cool. Ich glaube, auf Folge deinem Herzen oder Follow Your Dreams können wir hier den Sack zumachen. Konstantin, ganz ehrlich, ist absolut einer meiner Lieblingsfolgen, weil da so viel cooles Wissen und Input von dir zu dieser ganzen Startup-Welt vorkam. Echt danke. Also von Herzen vielen, vielen Dank für deine Zeit. Leider haben wir nicht immer unbegrenzt Zeit, sonst hätte ich hier noch 1-2 Stunden gerne weiter mit dir gesprochen. Alles gut. Ja. Aber vielleicht lässt du dich nochmal ein auf den, trotz meiner Verspätung von vorhin, auf den Teil 2 oder so, weil ich würd mich echt freuen. Und vielleicht sehen wir dich auch im Zusammenhang mit unserem Fauna Summit nächstes Jahr irgendwie. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Alright, dann Konstantin, nochmal von Herzen danke, stellvertretend für die Community. Hut ab, die Käppi, die ich gerade anhabe, ziehe ich vom Kopf und verneige mich und wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Gibt es irgendwas, wo wir uns revanchieren können, oder vielleicht gibt es auch sogar was, wo Leute, die mit dir in Kontakt treten möchten, auch das tun können? Gibt es irgendwo, keine Ahnung, was ist der beste Kanal, um mit dir in Kontakt zu treten?
Alles Beste ist wirklich, mich auf LinkedIn zu adden. Ich empfehle auch jedem LinkedIn, sich unbedingt anzuschaffen, wenn man es in Deutschland noch nicht hat. Per E-Mail an Konstantin, der German Accelerator, die wird auch noch lange hoffentlich funktionieren, weil ich immer dem German Accelerator sehr, sehr stark verbunden bin und ich auch weiter scoute, trotz meines neuen Startups. Und da kann ich nur empfehlen, einfach mal mich anschreiben. Ich bin da super offen. Werde vor allem natürlich Startup-Anfragen irgendwie beantworten, aber auch generell, wenn ich irgendwie anders helfen kann, mache ich das super gerne.
Sehr, sehr cool. Ich werde das verlinken in den Shownotes. Mhm. Und ja, dann bleibt mir jetzt nichts mehr anderes zu sagen als nochmal vielen Dank und bis bald, Konstantin.
Thank you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore. Make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.